Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Raphael Schwarzoch und einer Band und...
Kolja Unger, aber ich bin nicht die Band, sondern die Band heißt...
Annemai Kantereit.
Das sind ja die drei Nachnamen, aber wie heißt eigentlich der, der, das sind ja vier.
Henning heißt der Sänger.
Ja, aber wie heißt der, der nicht da drin ist?
Weiß ich nicht.
Und einer kommt nicht drin vor.
Weiß ich nicht.
Ist das der Bassist? Ich weiß nicht.
Ich weiß es nicht, Kolja.
Naja, jedenfalls haben die ein neues Album rausgebracht, das haben sie im Lockdown produziert. Eigentlich wollten die total dick auf Tour gehen und in dem Album, wir kriegen ja immer so Pressetexte, ne, bevor so ein Album rauskommt, das ist ein sehr, sehr persönlicher Text, wo sie einfach nochmal aufgelistet haben, wie verrückt dieses Jahr war. Und wie es deswegen auch so zu diesem Album gekommen ist. Ne? Mhm. Also gerade so für Bands, du bist so auf Tour, auf einmal bleibst du irgendwo stecken, du musst sofort ausreisen oder du kannst nicht ausreisen, du willst eigentlich das nächste Konzert spielen, alle Konzerte werden abgesagt, dann willst du ein Album produzieren und musst es so über Social Distancing machen. Die hatten eigentlich so gerade voll den Durchbruch geplant, die hatten gerade so eine internationale Tour geplant, wollten nach St. Petersburg, nach Istanbul, zum ersten Mal nach Moskau. Tja, und dann saßen sie da rum.
Ja, und dann haben sie ein Album aufgenommen.
Ja,
so kann man die Zeit halt auch nutzen. Ne?
Ja, und wie genau sie diese Zeit genutzt haben und wahrgenommen haben und natürlich auch über das Album. Darüber hat Susanne Lurwig mit der Band gesprochen.
Herr May, Ihr Album hat ein Intro, ein Outro und die Titel tragen Namen wie Gegenwart, Vergangenheit, wirken fast ein bisschen chronologisch und erzählen vom Leben in der Pandemie. Haben Sie sich direkt im März, als die ersten Beschränkungen an den Start gingen, an die Arbeit gemacht?
Genau so ist es. Wir wollten ja eigentlich eine für uns sehr große Tour spielen dieses Jahr. Wir wissen ja alle, warum das nicht geklappt hat. Und als dann wir doch sehr überraschend alle wieder in den eigenen vier Wänden waren und alleine mussten wir das irgendwie kompensieren. Also wir hätten die größte Tour unserer, wie sagt man, Karriere gespielt und konnten das nicht. Und haben gesagt, ey, wir können jetzt nicht einfach nur zu Hause rumsitzen, wir müssen irgendwas machen. Und wir können ja nur zwei Sachen, ne, auf Tour sein oder Musik schreiben. Okay. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt schreiben wir Musik. Und dann haben wir probiert, so viel wie möglich einzufangen. Also es hat so ein bisschen was von Schmetterlingsfangerei, ne? Dieses den Gefühlen hinterherrennen und probieren, die aufzunehmen.
Die Stücke sind genau den Gefühlen so ein bisschen hinterherrennen. Die Stücke sind in der Regel relativ kurz, manche 1,45 lang. Ich habe so den Eindruck, das sind so Gedankenspiele und dann kommt ein neuer Gedanke und dann wieder ein neues Stück.
So ähnlich ist das. Also ich glaube, wir haben das ja alle erlebt, dass die jetzige Zeit nicht so richtig eine Stringenz hat. Es geht irgendwie immer weiter, klar, aber es verschiebt sich alles die ganze Zeit und die Perspektiven verschieben sich die ganze Zeit und man wird auch so ein bisschen von den eigenen Emotionen und Gedanken überrannt. Wir haben versucht, uns das zu erlauben, auch mal zuzulassen, ja, dass ein Lied eher dem Gefühl Rechnung trägt und vielleicht auch nur 1,5 Minuten ist, weil das kein, das klingt jetzt doof, aber weil das kein 4,5-Minuten-Gefühl ist, was man irgendwie in einer großen Ballade thematisiert, sondern war das vielleicht. Wir haben so unser heimliches Intro nach dem Intro, ist ein A-Cappella-Lied, das heißt So wie es war, da singen wir nur diesen einen Satz und das ist auch so entstanden, dass wir halt nach dieser Tour so Sprachnachrichten hin und her geschickt haben, wo wir eher so scherzhaft einen traurigen Männerchor imitiert haben und den haben wir dann auch nochmal neu interpretiert, weil wir irgendwie gemerkt haben, in diesem traurigen Männerchor steckt etwas für uns sehr Wahres drin. Obwohl das nur so ein kurzer Gedanke war, wollten wir den gerne mit aufs Album bringen.
Hm. Sie singen auch an einer Stelle, dass Sie das Gefühl haben, Corona sei berühmter als der Mauerfall und Jesus. Und Sie mussten sich phasenweise zwingen, nicht ständig auf Ihr Handy zu gucken und neue Nachrichten zu lesen. Wie fühlt sich das jetzt gerade an?
Naja, also... aufgrund der Tatsache, dass ich immer noch nervös bin, dass Donald Trump irgendwas Verrücktes macht, lese ich immer noch ein bisschen zu viele Nachrichten manchmal. Aber es ist weniger geworden. Ich gehe davon aus, dass es jetzt zur Weihnachtszeit wieder mehr werden wird, dieses konstante Checken der Situation. Ne? Mich hat das einfach eine Zeit lang wirklich sehr überfordert, das war einfach eine ganz neue Erfahrung für mich, wie abhängig wirklich mein persönliches Leben von Politik ist und davon, dass da die Leute einen guten Job machen oder auch nicht. Und Ja, das kann man kaum beschreiben. Ich habe das Gefühl, das ist ein riesiger Wust, dass wir alle gerade irgendwie spüren, wie viel mehr das Drumherum, das um uns herum auch auf uns einwirkt, als noch irgendwie vor einem Jahr.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, das Gefühl, man ist abhängiger von Politik und von denen, die da den guten Job machen sollen? Also
ich glaube, ich war immer schon auch davon abhängig. Also das kann ja irgendwie bei mir mit Kindergeld anfangen, alleinerziehender Vater, bla bla. Aber in so einer Form das zu spüren, ne, und das, sich wirklich darüber bewusst zu werden, das ist nochmal was anderes. Also ich habe das Gefühl, es ist eher so ein Erkenntnisding. Ich glaube, wir waren immer schon alle, ne, ob das die Bürgersteige sind oder die Schulgrößen oder so oder das Bildungssystem, unglaublich davon. Ne, man merkt das immer nicht so sehr, wie krass Politik in alle Lebensbereiche reinspielt. Ich habe das Gefühl, es war vor allem so ein Erkenntnisprozess für mich zu verstehen, jetzt gerade live wird entschieden, wie es für mich als Einzelperson auch weitergeht. Das war irgendwie verrückt, ne?
Ja, Corona heißt es ja so schön, ist ein Brennglas und leuchtet nochmal ganz genau auf die Missstände, die es sowieso schon immer gab. Ihr Album ist so ein bisschen in drei Teile geteilt, sehe ich das richtig? Am Anfang ist die Stimmung düster, im Mittelteil melancholisch und hinten raus fast ein bisschen optimistisch. Ist das so, wie Sie bislang die ganze Pandemie durchlebt haben?
Ja, natürlich. Ich glaube, dass das ein ewiger Wechsel ist, ne? Also das ist eine bisher auch durch die verschiedenen Salamitaktiken der Pandemie-Maßnahmen ist es halt so eine Wellenbewegung, ne? Dass man, wir waren erstmal sehr unter Schock, dann wurde alles etwas weniger schlimm, dann ist man erstmal erleichtert und dann versteht man aber auch, das ist nicht in 2 Monaten vorbei und so richtig wissen tun wir nicht, wann wir wieder so touren, wie wir das am liebsten tun. Ob das jetzt in 2 Jahren ist, in 4 Jahren, in 1 Jahr, in 10 Jahren. Und diese Wellenbewegung, die haben wir irgendwie probiert, in diesen 3 Teilen ein bisschen so zum Ausdruck zu bringen. Und dass dann diese bittersüße Wahrheit zum Schluss kommt, das hat etwas Hoffnungsvolles, würde ich sagen. Aber ich glaube, das ist einfach genauso wie ambivalent, wie fast alles ist. In dieser Hoffnung natürlich auch eine unglaubliche Angst steckt, ne? Dass es jetzt vielleicht erstmal weiterhin nicht besser wird. So.
Aktuell gibt es ja ein Video, das die Bundesregierung veröffentlicht hat, das da heißt Besondere Helden. Das geht viral, wie es so hübsch heißt. Da wird darum gebeten, also da sind junge Menschen zu sehen, die nichts tun und deshalb zu besonderen Helden werden. Können Sie damit was anfangen? Ist das Ihre aktuelle Lebenssituation, dass Sie nichts tun?
Ich möchte dazu sagen, dass ich in keiner Form werten möchte, wie andere Menschen dieses Video bewerten. Ich empfinde das Video nicht als gelungen. Ich finde, dass der Kern eines solchen Videos durchaus auch mal darauf hätte eingehen können, wie viele Menschen unglaublich hart arbeiten mussten, um durch diese Krise zu kommen oder auch um einen Teil dazu beizutragen, dass diese Krise nicht so schlimm wird, wie sie sein könnte. Und dass denn der Mittelpunkt des Heldentums irgendwie ja, faul sein ist, das habe ich nicht verstanden. Also ich verstehe, dass man zu Hause bleiben muss. Das hat aber irgendwie für mich mit Faulsein erstmal nicht so viel zu tun. Wir müssen ja auch alle arbeiten, wenn wir zu Hause sind. Und dann habe ich auch das Ding, dass mir diese Verklärung von Privatpersonen, die sich einfach an das Offensichtliche halten, als Helden nicht gefällt. Und ich habe das Gefühl, man lässt sich da ein bisschen von Amerika inspirieren, wie so oft. Und wenn dann irgendwie Joe Biden sagt, be a patriot, wear a mask, und da auch dieses Heldending irgendwie mit reinbringt. Ich weiß nicht, für mich sind eher so Leute, für mich sind die Leute auf den Intensivstationen Helden oder Carola Rackete, aber nicht ich, weil ich auf dem Sofa saß. Das verstehe ich irgendwie nicht. Wie gesagt, ich möchte da gar nicht drüber urteilen, ob das jetzt jemand witzig oder gelungen findet. Ich möchte da nur für mich sprechen. Mich hat diese ich sag's mal, Werbung nicht angesprochen. Die hat mich eher ein bisschen enttäuscht.
Angesprochen hat sie aber die Botschaft von Till Brönner, die er vor ein paar Wochen in die Welt geblasen hat, sage ich jetzt mal, oder wo er ein starkes Statement gemacht hat und gesagt hat, Leute, wir müssen uns, die Kulturbranche muss sich auch mehr um sich selbst kümmern. Wir müssen uns mehr engagieren, wir müssen lauter werden. Haben Sie geteilt auf Instagram Das ist eine Möglichkeit. Haben Sie auch das Gefühl, Sie müssen lauter werden als Künstlerinnen und Künstler, weil das ist ja eine schwierige Situation?
Ich würde nicht unbedingt sagen lauter. Ich hätte gesagt präziser, wirkungsvoller. Also ich glaube, wir müssen auch als Branche verstehen, wo wir wie wirken können, Einfluss haben und wo wir auch bestimmte Monopole haben, mit denen wir Druck aufbauen können. Und wir sind einfach eine Branche voller Freiberufler und Selbstständiger, die sich alle kennen, aber die jetzt nicht sich als Branche begreifen und sich in riesigen Gewerkschaften vereinigen. Das klingt jetzt blöd, aber die meisten Hands, Rigger, Tontechniker, Musiker, die ich kenne, sind nicht bei Verdi oder so. Wir sind einfach schlecht darin, unsere Interessen zu vertreten. Und das müssen wir irgendwie verstehen, dass das jetzt notwendig wird und dass wir damit auch einen Teil zur Gesamtsituation beitragen. Weil wir werden einfach nicht gesund durch die nächsten anderthalb, zwei, drei Jahre kommen, wenn uns jetzt die die Kultur wie die Fliegen stirbt. Und ich würde dazu auch gerne noch sagen, dass Jazzkneipen sterben nur einmal. Also wenn du einen schönen Kulturort hast, dem wurde über 30 Jahre irgendwie eine Bedeutung gegeben und dann stirbt der. Man kann diese Bedeutung nicht einfach reproduzieren. Jetzt haben wir hier einen neuen Laden aufgemacht, jetzt spielen wir hier diese Musik und es ist auch mega Bedeutung. So funktioniert das nicht. Kultur ist was, das über einen sehr langen Zeitraum auch sich verfestigt an Orten zum Teil. Durch Menschen, die dort alles geben und ein Risiko eingegangen sind. Und jetzt gerade haben wir einfach die Situation, dass diese ganze Branche, die es gewöhnt ist, irgendwie auf Risiko zu arbeiten, finanziell unsicher zu arbeiten, dass die keine Perspektive hat. Und irgendwie ohne Perspektive großes Risiko ist irgendwie sehr hart.
Noch eine Frage zum Schluss. Ja. Sie haben jetzt ja zumindest mal eine kleine Perspektive. Sie haben als Band ein neues Album veröffentlicht, 12. Jetzt geben Sie Interviews, man kann es streamen. Und dann, was passiert? Wieder der Stecker gezogen oder texten Sie jetzt weiter? Machen neues Album. Was tun Sie jetzt als nächstes?
Ich überlege gerade, ob ich das sagen darf. Also ich habe ein paar Projekte, zu denen ich gerne schweigen würde, aber ich habe immer den Drang zu schreiben und wir haben immer den Drang, Musik zu machen. Ich würde tatsächlich sagen, in dem Moment, wo wir das erste Mal unser Master gehört haben vom jetzigen Album, hatte ich direkt erstmal eine Woche, um irgendwie zwei für mich sehr wichtige Lieder zu schreiben. Also ich glaube, ich kann wirklich einfach ein bisschen was dazu beitragen, dass bestimmte Dinge fühlbar werden, indem ich jetzt ein paar gute Lieder schreibe. Und man kann das immer als irgendwie Überhöhung der eigenen Person sehen, dass man sagt, ich habe jetzt diese Aufgabe, aber das ist mein Beruf. Und den liebe ich und den will ich machen. Deswegen auf jeden Fall ja. Ich schreibe jetzt nahtlos weiter. Das muss klar sein.
Das war der Corsa-Podcast mit Raphael Smarzoch
und Kolja Unger. Sie können uns nachhören in der kostenfreien DLF-Audiothek-App.
Auf unserer Website zum Beispiel deutschlandfunk.de/Corso oder?
Oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Podigree gibt es, glaube ich, auch noch. Kolja Unger und
Raphael Smarzoch, wir sagen tschüss.
Ciao.
Corso. Kunst und Pop.